Hallo, hier ist Tine Novak. Willkommen beim Kulturkapital. Hier ist die zweite Folge und ich habe heute zu Gast Monika König. Hallo Monika.
Hallo, Monika König oder Ackermann 7.
Ackermann 7, wenn man Monika bei Twitter sucht. Monika ist heute hier und wir haben uns heute auch zum allerersten Mal getroffen. Wir kannten uns noch gar nicht, hatten es jetzt auch schon hier ganz nett gehabt. Und ich möchte Monika insbesondere, aber nicht nur, zu einem Projekt befragen, was gerade diese Woche gestartet ist und was jetzt auch noch die nächsten, wie viele Wochen läuft es noch?
5 Wochen und es hat sogar heute gestartet.
Heute gestartet es heißt ganz genau wie?
Hautomuk, MMC13 sind die Hashtags und es ist der MOOC Maker Course 2013.
Ich glaube, da muss man als allererstes mal klären, was ist denn ein MOOC? M-O-O-C.
M-O-O-C heißt ausgesprochen Massive Open Online Course. Und das ist gar nicht so leicht zu erklären. Die ganze erste Woche beschäftigt sich nämlich mit dem Thema, was ist überhaupt ein MOOC?
Aber wenn ich sozusagen gar keine Ahnung von dem Begriff habe, also was kann ich mir denn so grob drunter vorstellen?
In einem Satz oder 140 Zeichen würde ich sagen, es ist eine Online-Veranstaltung, in der Menschen zusammenkommen, um sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen und zu diesem Thema gemeinsam Wissen zu produzieren.
Und auch einfach zu lernen? Also es ist
genau, du hast noch besser auf den Punkt gebracht. Die sich zusammenfinden online, um zusammen zu lernen.
Okay, und Massive Open Online war das eben? Also offen steht für offen, weil die ganzen Materialien, die man erzeugt, sind die offen oder weil es für jeden zugänglich ist?
Also ich wage jetzt kaum die Antwort zu sagen. Mit dem Begriff des Open werden wir uns in der dritten Woche beschäftigen. Und Open kann ja ganz viel heißen, aber das Erste, was man damit assoziiert, ist wirklich kostenlos und ohne jedwede Voraussetzung. Wobei ich mir schon gedacht habe, mittlerweile ein paar Voraussetzungen gibt es schon. Also ich denke, man braucht so eine gewisse Minimum-Online-Affinität.
Also man wird wahrscheinlich einen Computer in irgendeiner Weise brauchen. Man braucht Internet. Man muss wahrscheinlich das Internet in irgendeiner Weise recherchiermäßig bedienen können. Wenn ich das richtig mitkriege, sind ja auch die Teilnehmer nicht einfach nur im Internet, sondern auch über soziale Medien miteinander vernetzt. Muss man das? Also könnte man auch sozusagen nur mit E-Mail-Account und den Blogs an einem so einem Kurs teilnehmen? Oder ist es schon auch Bestandteil von so einem MOOC, dass man selber auf allen Social-Media-Kanälen sozusagen mit diskutiert?
Ich denke, lediglich mit einer E-Mail-Adresse wird auch gehen, weil man würde dann einfach als Kommentator vom Blog oder von den anderen Blogs auftreten. Also es würde gehen, wobei ich schon denke, dass mit der Zeit der Wunsch in einem aufkommt, selbst irgendeine Örtlichkeit online zu haben, wo man sich dann länger mitteilen kann. Wobei Kommentare ja an sich auch schon ziemlich lang sein können. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das ist so eine Folge vom Mitmachen, dass man sich die Örtlichkeiten, die es so virtuell gibt, anschaut und sich auch welche aussucht.
Also im Grunde ist es ein offener Online-Kurs, wo ganz viele Leute mitmachen können. Man macht das zusammen zu irgendeinem Thema. Mhm. Und das ist wie eine Volkshochschule, ein Universitätskurs online.
Ja.
Okay. Und wie bist du da drauf gekommen oder wo hast du zum allerersten Mal sowas kennengelernt? Also wie bist du zum MOOC gekommen?
Meinen allerersten MOOC habe ich als Teilnehmerin ganz normal mitgemacht und es war der OBKO 11 damals. Der OBKO 11, vermute ich mal, war wirklich so der erste deutsche MOOC.
Und wer hat den gemacht? Also für was steht OBKO? Weißt du das noch, für was das steht?
Das steht für Open Course 2011, ja, okay. Denke ich, ja. Und das war auch ein Team, die das auf die Beine gestellt haben. Und da war der Jochen Robes und Studium Digitale dabei. Ich müsste jetzt direkt noch mal gucken. Also das sind die zwei, die mir jetzt so...
Das ist hier in Frankfurt von der Goethe-Universität.
Ja, ja, genau, genau.
Und ich habe letztes Jahr das immerhin so am Rande mitbekommen. Das heißt, es gab einen Kurs zumindest jetzt auch noch ein zweites Mal. Es gab mal Opco 12.
Genau.
Und höchstwahrscheinlich wird es auch dieses Jahr ein Opco 13 geben.
Ja, wir dürfen gespannt sein.
Ja.
Also ich war leider beim Opco 12 nicht dabei, weil mich das Thema da nicht so angesprochen hat. Also beim Opco 11 war ich dabei, weil ich das Format total spannend fand und beim nächsten MOOC wollte ich dann einfach, dass mich das Thema auch anspricht.
Aber ich meine, du bist jetzt sozusagen 2011 drauf gestoßen. Mhm. Und warum hast du das gemacht? Also wieso hast du dich für dieses Format interessiert? Was bringt dir so ein Opco? Wie bist du da gelandet?
Erfahren habe ich davon, wer hätte es gedacht, via Twitter. Mein Lebensthema, würde ich schon fast sagen, ist durch und durch das Lernen. Und wenn irgendwo irgendwas in mein Blickfeld gerät, wo ich denke, damit könnte ich noch besser, fluffiger, toller lernen, dann springe ich da sofort drauf an, sofort. Das war damals bei den Barcamps so, das war bei dem MOOC so. Und weiß der Herr, was demnächst kommt, da werde ich auch wieder drauf springen.
Das muss man vielleicht mal so erzählen, weil es kennt ja jeder noch nicht dich. Also du bist einfach auch so eine, also vielleicht kein Edu-Punk gleich, aber du bist in dieser Edu-Szene tätig seit mehreren Jahren. Und du arbeitest auch an der FH Frankfurt, machst dort im E-Learning-Bereich. Und seit wann ungefähr bist du so in den Bereich E-Learning gekommen? Also seit wann machst du das auch im professionellen Bereich?
Beruflich mache ich das doch tatsächlich erst seit 2011.
Oh, na, das passt ja ganz gut. Also hast du sozusagen leicht das richtige Thema am Anfang auch bei der Hand gehabt. Und du hast auch schon gesagt, du warst jetzt auch schon vor mehreren Barcamps drauf gewesen. Ich habe dich bei der Republika live gesehen bei einer Session, also zumindest gehört und gesehen hatte ich dich ja auch schon vorher. Ich kenne dich auch schon lange über Twitter. Und von diesem Opco 11 zu dem MOOC Maker Course, den es jetzt gibt, wie seid ihr denn da dann jetzt gelandet? Also ich meine, dass man sozusagen an so Massive Open Online Course teilnimmt, weil man was lernen möchte, das ist mir jetzt relativ nachvollziehbar. Aber da geht's ja um viel mehr. Also ihr macht ja so einen offenen Kurs, um zu wissen, wie das überhaupt funktioniert und man solche Dinge selber und vielleicht auch besser machen kann.
Ja, im Grunde ist es für mich nur die zweite Lernstufe. Also zuerst macht man mit und dann irgendwann will man selbst probieren.
Mhm. Und wie wird das jetzt aufgezogen sein? Also ich meine, wir sind jetzt in der ersten Woche. Was passiert denn in der ersten Woche?
Im Grunde ist jede Woche gleich aufgebaut. Wir haben einen Startpost mit kleinen Aufgaben, Lektüre, Impulsbeiträgen. Immer am Mittwoch. Also unsere Woche fängt am Mittwoch an, nicht am gruseligen Montag. Dann Freitag gibt es eine Synchronveranstaltung und zwar ein Hangout on Air zum Wochenthema. Dann gibt es am Sonntag einen kleinen, wie haben wir das genannt? Sonntagstalk nach dem Tatort. Wir dachten, das wäre eine gute Zeit. Und die Woche hört dann am Dienstag auf mit Beiträgen von den Reflektoren. Das ist so eine Sonderrolle, die man irgendwie eingeführt haben, die dann schreiben, was gut gelaufen ist. Also das Ganze so ein bisschen auf der Metaebene analysieren und noch einen Abschlussbeitrag, der versucht, ja, diese ganzen Diskussionsstränge ein bisschen aufzugreifen und in den Kontext zu stellen. Das wird eine Herausforderung.
Aber ich meine, dann ist es ja auch so, dass nicht nur du das machst, du machst das mit 1, 2, 3 Leuten zusammen.
Ja.
Und ihr macht es auch nicht so, dass ihr sozusagen jede Woche wie Lehrer euch da hinsetzt und allen anderen erzählt, wie das funktioniert, sondern du hast eben von Reflektoren gesprochen. Ihr habt auch jede Woche noch Leute mit an Bord, die da mitmachen. Wie habt ihr das organisiert? Also wie funktioniert die Struktur da? Also was machst du oder das Team und wer ist dann in der jeweiligen Woche mit dabei? Also was für Aufgaben gibt's da?
Okay, ich stelle einfach mal das Team vor. Mhm. Zuerst neben mir gibt es die Dörte Giebel, die heißt auf Twitter @diegörelebt. Und dann gibt es noch den Heinz Wittenbrink, das ist der @Heinz. Mhm. Team vorstellen. Und ich muss jetzt das einfach mal hier festhalten, dass die Ursprungsidee von der Dörte in unsere Gruppe eingebracht worden. Also Ehre, alle Ehre.
Gebührt ihr.
Ja. Also mag schon sein, dass die Fragestellung so ein bisschen in der Luft hing, schon bereits. Aber sie hat es gegriffen und hat gesagt, machen wir das. Mhm. Und was war der zweite Fragenteil noch?
Also was für andere Leute sind da in der Woche, in der jeweiligen Woche mit dabei? Also Reflektoren hast du schon gesagt, aber anscheinend sind ja noch mehr Leute an Bord.
Genau, die Impulsgeber und zwar, also das die Reflektoren, die Impulsgeber und die Experten und er sind so Sonderrollen, die wir versucht haben vorab zu akquirieren. Mhm. Und zwar deswegen, die Impulsgeber sind solche Menschen, die wir dachten, die wissen einen bestimmten Aspekt vom Thema, ja. Und die haben wir dann einfach gebeten, so eine Art Initialbeitrag, Diskussionsbeitrag zu posten. Erstens, weil wir denken, sie haben da eben bestimmtes Wissen. Und zweitens auch, um sozusagen die Diskussion der Woche wirklich von Tag 1 loslegbar zu machen. Sonst ist es ja so, also hatte ich so den Eindruck, wenn ein Thema losgeht, dann überlegt man natürlich erstmal 2 Tage und postet dann was und das wollten wir irgendwie vermeiden. Wir wollten einfach wirklich sagen, wenn die Woche losgeht, dann geht's auch los über die Impulsgeber und die Experten und er ist es genauso. Da haben wir uns einfach Menschen gesucht, die wir denken, die wissen da in einem bestimmten Aspekt einfach schon mehr als wir. Ja.
Die Impulsgeber, das sind jetzt irgendwelche Leute, die auf ihrem Blog oder in eurem Blog kleine Texte schreiben. Ist das so gedacht?
Texte? Wir haben in der ersten Woche auch ein Video. Es könnte aber genauso auch ein Audiobeitrag sein. Und genau, es ist so, wie du sagst. Also die Örtlichkeiten sind deren eigene. Mhm. Wir verlinken die aber.
Okay. Und Freitag, diese Experten on Air, das ist ein Hangout.
Ja.
Oder
genau. Ja, genau.
Das heißt, jeder, der da sozusagen den Raum noch mit rein kann, kann auch direkt sich dazuschalten oder begleitet man das eher über so einen Chat oder Twitter oder so? Um an der Diskussion teilzunehmen. Also ist man direkt im Videoraum mit dabei oder kommentiert man das eher synchron von außen?
Mhm. Also das ist jetzt der Plan, ne?
Ja.
Weiß der Herr, wie es am Freitag wird. Der Plan ist, da ein Hangout on Air, da können maximal 10 Menschen rein. Mhm. Und wir sind zum Beispiel, dadurch, dass wir drei auch mit reingehen als Gastgeber, sage ich mal, und noch 4 weitere Experten und er haben, sind wir ja schon 7. Mhm. Das heißt, es sind theoretisch noch 3 Plätze frei. Wir können also so, dass welche wollen und es sich ergibt, immer mal einen reinholen, wieder rausnehmen, wieder reinholen. Das ist der Plan. Mhm. Und wir wollen aber auf jeden Fall die parallel dazu stattfindende Diskussion in das Gespräch mit reinbringen. Und da haben wir uns ausgedacht, dass ich Twitter so ein bisschen verfolge, ja. Der Heinz verfolgt ein bisschen, was so drunter kommentiert wird. Und die Dörte macht die Moderation. Und in der Woche drauf tauschen wir halt dann mal.
Und diese Reflektoren, die sonntags nach dem Tatort zugange sind,
die Reflektoren sind die sozusagen am Ende der Woche, sprich am Dienstag, ihre Erkenntnisse über den Verlauf berichten, zum Beispiel, was gut gelaufen ist, was wir weiter verstärkt tun sollten, was nicht so funktioniert hat. Also sozusagen, dass wir schon am Tun gleich lernen.
Das ist gut. Und Sonntag, was ist das am Sonntag dann nochmal?
Also genau, noch ein Event. Wir müssen wahnsinnig sein. Genau, da haben wir uns so im Grunde vorgenommen, dass wir uns einfach noch eine halbe Stunde in Hengert und Er zusammensetzen und so ein bisschen plaudern.
Also im Grunde wie so ein, also statt ein Abendbier, ein Kaffee.
Oh, du hast es so auf den Punkt gebracht, genauso. Aber wir haben in der Didaktikwoche einmal sind wir von dem System abgewichen. Da haben wir nämlich eine kleine Überraschung vorbereitet. Und zwar macht da die Yvonne Strages und die Cornelie Picht so eine Art Sondersendung über, was wohl ein Teilnehmer aus Teilnehmersicht idealerweise mitbringt, um bei einem MOOC erfolgreich mitzumachen, und die andere, was ein Teilnehmer aus, in Anführungsstrichen, Lehrenden, weil die gibt es ja eigentlich nicht so, mitbringen müsste, um erfolgreich an einem MOOC teilzunehmen.
Und das wiederholt sich, und gibt es ganz am Ende nochmal irgendwie ein großes Ziel, eine große Abschlussveranstaltung oder irgendwas, was man dann erreichen kann? Also gibt es irgendein Produkt, was dabei auch entsteht?
Ja, auch wieder der Plan, gell? Wir reden hinterher drüber. Ich krieg dann wahrscheinlich irgendwann mal den Post-Podcast und die Nase geschmiert, was alles für große Pläne da waren. Also die 5. Woche haben wir vorgesehen, um so eine Art Produkt zu erstellen, und zwar in einem Wiki. Das soll so gestrickt sein, dass diese Ergebnissicherung dann in eine Art E-Book exportiert werden kann, und dass dann jeder danach, der einfach denkt, oh, ich würde mal gerne als Lehrender einen MOOC anbieten, so eine Art, ja, Checklisten und Heftchen für sich in der Hand hat, wo einfach ganz klar drin steht, die und die Entscheidungen sind notwendig, oder die und die Entscheidungen können die und die Folgen haben. Also so eine Art Handout, How-to in knackiger Kurzform. Also das wäre, wenn das dabei rauskommt, ja, dann, das wäre das Idealergebnis.
Was glaubst du, für wen sind solche MOOCs denn überhaupt was? Also einerseits, also das wäre vielleicht der erste Teil der Frage, wer glaubst du, sollte darüber lernen? Und für wen würde sich das eignen, darüber Kurse zu machen? Also was sind da die Akteure, die da denkbar wären?
Als Anbieter? Im Grunde, wenn man die Liste durchgeht, wer sich so als Teilnehmer geoutet hat, dann denke ich, kriegt man so ein ganz gutes Bild, wo ich auch denke, die haben persönlich oder beruflich was davon. Und es sind ja in der Tat auch E-Learning-Beauftragte in FHs und Unis, dann auch Freie, die mit Lernen zu tun haben. Also alle, sage ich mal, die mit Lehre Lernen zu tun haben und gerne mal was anderes ausprobieren möchten. Und die vielleicht dann auch zu dem Schluss kommen, nee, für meine Organisation oder für mich ist das nix. Aber es gibt so einen Typus von Mensch, die einfach offen für so didaktische Neuigkeiten oder Neuerungen sind und die gerne mal was Neues ausprobieren wollen. Und das ist so der Prototyp an Teilnehmer, denke ich.
Und für wen könnten dann solche Kurse kreiert sein? Also wer ist da mögliche Zielgruppe, also der darüber jetzt lernen könnte? Also ich meine, wir haben ja, du hast schon gesagt, du hast an so einem Kurs schon mal teilgenommen, aber was wäre denn da so denkbar?
Wenn ich jetzt den nächsten MOOC starten würde, Gott bewahre, ja, und vor allem nicht alleine, was mich mal wirklich interessieren würde, wäre die Fragestellung, so als Überthema, was ist eigentlich für uns das gute Leben, oder wie wollen wir eigentlich gut zusammenleben? Sowas in der Art. Und ich denke, dass jeder so eine Art Herzensthema hat. Und wenn man ein Herzensthema hat, was einen gewissen Nerv trifft, genau solche Themen sind für sowas geeignet. Also Herzensthema, die einen Nerv auch bei anderen treffen können.
Das heißt, so ein MOOC ist quasi auch denkbar fern von solchen institutionellen Zusammenhängen wie irgendwelchen Universitäten, FHs, sondern man könnte auch für einen Verein MOOC machen oder für eine soziale Institution oder sowas.
Ich bin da absolut überzeugt davon, ja.
Glaubst du, sowas eignet sich für Schule?
Also ich komme mir wirklich vor, als würde ich vorab die Fragen gestellt kriegen, die eigentlich der MOOC beantworten wird oder die Teilnehmer des MOOCs beantworten werden. Und ich, also das, was ich jetzt so ins Unreine reinspreche, ist meine Vermutung, aber eigentlich bräuchten wir noch eine zweite Sitzung. Dann nämlich, wenn ich das gelernt habe, was alle anderen dazu beigetragen haben.
Das Thema von MOOC ist ja jetzt mittlerweile auch schon in der Presse angekommen. Also ich irgendwie vor kurzem hat die FAZ was drüber geschrieben und ist ja auch woanders als in den USA auch schon viel, viel weiterentwickelt als hier, wenn ich das so. Ich habe mich jetzt nicht groß informiert, ich wollte hier relativ unvorbereitet reingehen, aber so das, was ich so vorher schon mitbekommen habe. Warum glaubst du, ist das gerade so diskutiert und warum wird es gerade so als Trend wahrgenommen? Also ist da irgendwas, was fehlt, was anscheinend da sich erfüllt?
Also da habe ich jetzt so eine Art fast negativ Eindruck. Ich glaube eher, dass das im Moment so wahrgenommen wird, weil diese amerikanischen Elite-Universitäten diesen Begriff aufgenommen haben, etwas anderes machen, was ursprünglich damit gedacht war, aber dass es dadurch überhaupt in die Presse kam oder bekannt wurde, weil eben diese Elite-Unis unter dem Begriff was im Moment anbieten.
Und bedeutet das, dass sozusagen die Presse das aber deswegen negativ wahrnimmt oder
Überhaupt wahrnimmt.
überhaupt wahrnimmt?
Ja,
Okay.
ja, ja, ja.
Und also ich habe mich tatsächlich heute ein bisschen damit beschäftigt, weil ich für euch einen Blogpost geschrieben habe. Und ich war beim 29C3 gewesen, also beim Kongress des Chaos Computer Clubs. Da gab es eine Session zu MOOCs. Und die haben aber was zu diesen X-MOOCs gemacht, also sozusagen dieses Modell, was von diesen amerikanischen Hochschulen kommt. Und ich wusste vorher gar nicht, was ein X-MOOC, also ich wusste, was MOOC ist, aber ich wusste nicht, dass es da so verschiedene Typen gab. Sind das auch Dinge, die ihr sozusagen auch jetzt erstmal klärt, was es da für Formen bisher gibt? Und könnte es auch sein, dass ihr ganz neue Dinge da entwickelt, also wie so ein MOOC-Kurs aussehen könnte?
Ich bin absolut überzeugt davon, dass das passieren kann, ja. Im Grunde sind ja diese X-MOOCs dazu da, irgendwas an den Mann oder die Frau zu bringen, was schon an Wissen existiert. Und diese Art von MOOC oder C-MOOC, den wir machen wollen, gemeinsam mit allen, ja, die mitmachen, ist ja was, da wird Wissen generiert, das es noch gar nicht gibt. Und das ist, glaube ich, der grundlegende Unterschied. Und deswegen tue ich mir gerade auch so ganz schwer, diese Fragen zu beantworten, weil das, ich weiß es noch nicht, aber ich bin mir ganz sicher, ich weiß mehr. Demnächst.
Na, ich weiß ja noch ein bisschen viel weniger als du, aber wenn ich mir das anhöre, also diese C-MOOCs, also mit C, die so sehr frei sind, und du hast auch gesagt, man arbeitet zusammen, du weißt ja noch gar nicht, was die Antworten werden, sein werden, sondern die werden sich in diesem kollaborativen Arbeiten entwickeln. Dann erinnert es ein bisschen an so auch tatsächlich so diese Wiki-Systeme. Also ich meine, es liegt ja auch nahe, dass vielleicht im Wiki bei rauskommt. Aber im Grunde ist es doch fast wie so ein didaktisches Setting für ein Arbeiten im Wiki, weil, also so ein Massive Online-Kurs, weil auch da ist es im Grunde ein kollaboratives Arbeiten, Leute, die selbstgesteuert aus den eigenen Interessen Dinge arbeiten. Und ist es nicht eher so, dass so ein Online-Kurs, wie ihr das macht, oder diese MOOCs, eher noch thematische Rahmen setzen, indem man sozusagen gemeinsam gezielter vielleicht in eine Richtung dann noch arbeitet?
Ich glaube, genau das ist es, was man als Veranstalter macht. Man stellt nur einen Rahmen bereit und sonst gar nichts. Vielleicht noch das Überthema. So ein bisschen gut die Wochenthemen auch, aber wenn sich da die Diskussion in eine komplett andere Richtung entwickelt, dann wäre das halt so. Also da hat man dann irgendwann keinen Einfluss mehr drauf. Das ist auch das ist mein neues Mantra, ja? Mein neues Mantra. Der Rahmen steht. Mons, lehn dich zurück, mach dich locker. Das Dumme ist, ich kann es nicht.
Aber ich meine, es kann euch genauso gut passieren, dass ich jetzt, wie viele Leute sind angemeldet? Ungefähr.
Also das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, waren es so, wir haben ja das aufgeteilt in anonym. Das ist einfach nur, wenn man die Posts abonniert, da waren es so etwas über 250 und die sich geoutet haben mit ihren virtuellen Örtlichkeiten, wer sie sind und warum sie es tun. Das waren so etwas über 150, wobei es da, bin ich absolut überzeugt, ganz viel Überschneidungen gibt, ja. Was wir aber rausfinden werden, weil wir haben nämlich schon gleich die erste Forschungsumfrage eingestellt und es haben doch tatsächlich, also richtig, richtig viele mitgemacht, ja. Und da war auch eine Frage dazu, ja, wie ist denn da die Überschnittmenge zwischen denen, die sich anonym angemeldet haben und denen, die sich geoutet haben?
Aber ich meine, es kann euch, also ihr habt jetzt ungefähr, was weiß ich, 300, 400 Leute, vielleicht 300, wenn es Doppelungen gibt. Es kann euch passieren, dass quasi alle abspringen, also dass auch keiner durchhält oder dass vielleicht nur 20 Leute insgesamt aktiv sind.
Du rührst gerade mit deinem ersten Teil an so eine Grundangst. Und diese Grundangst hat mich wirklich immer mal wieder vorher überfallen, die angefallen direkt. Das ist dieses Gefühl, ach, wir machen einen MOOC und keiner macht mit. Das ist jetzt bis jetzt zum Glück nicht passiert, kann wahrscheinlich immer noch passieren, aber da, also ich hoffe nicht. Und die zweite Frage war,
Dass sie sozusagen, dass sie abspringen. Ich frage das deswegen, weil bei der Session beim 29C3 haben die zwei Redner mal Zahlen von so einem Kurs, ich glaube vom MIT oder so. Also und da war das 40.000 Studierende und nur 3% sind am Ende angekommen. Was ja schon auch irgendwie, also irgendwie auch heftig ist. Also dass sozusagen du hast irgendwie 100%, die starten und zum Schluss landen nur 3% am Ende sind noch dabei. Was eine Menge ist, wenn du 40.000 Leute hast. Also dann hast du ja immer noch unglaublich viele Leute, die durchgehalten haben.
also ich habe da jetzt zwei Gedanken dazu. Das eine ist, nehmen wir mal an, es würden nur 20 richtig aktiv sein. Oder mir, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich für uns drei spreche. Ich glaube, die reinen Zahlen sind mir eigentlich wurscht. Also es war schön, jetzt da diese 150 zu knacken, weil man dann denkt, oh, das hat jetzt das Wort massive verdient, ja. Aber im Grunde sind die wurscht, sondern es geht um die reine Aktivität und was daraus entsteht. Und wenn es nur 20 wären, wäre es auch okay, ja. Und ich glaube auch, dass das ist eben die Freiheit. Also vielleicht haben manche eben nicht die Zeit oder interessieren sich auch nur für bestimmte Punkte oder so. Das würde ich dann auch jedem zugestehen wollen, ja. Was ich nur richtig, richtig schade fände, ist, wenn einer nicht mehr mitmacht, weil das von der Rahmung her so als chaotisch wahrgenommen wird, dass man nicht deshalb nicht weitermacht. Das würde ich schade finden.
Ich meine, wenn du so redest, ich meine, man merkt ja schon auch, dass du das mit Leidenschaft machst. Du machst das gerne, oder?
Ja.
Und wenn ich das so richtig mitbekomme, ich verfolge das ja immer so bei Twitter, diese ganzen Lern- und Bildungsthemen, die machst du richtig mit Leidenschaft und Werf. War das immer schon so? Also wie bist du, also, oder liegt es das einfach, dass du jetzt bei was bist, wo du richtig glücklich bist? Wie bist du denn überhaupt zu dem Punkt gekommen, dass du jetzt so da so ein Thema hast, mit dem du so eintauchen kannst.
Wie ist es so weit gekommen?
Das hört sich jetzt erstmal negativ an. Ich meine das aber voll positiv.
So mitgekommen? Okay. Ja. Das ist vielleicht die positive Wende eines ursprünglichen Schadens, den ich habe. Also im Grunde habe ich mich immer während meiner ganzen universitären Bildungsphase, nenne ich es mal, so gefühlt, als wäre ich nicht wirklich drin. Und wahrscheinlich hat es auch deswegen so lange gedauert. Und irgendwann hatte ich es dann mal geschafft. Und wirklich erst nach meinem Abschluss im Internet habe ich vermehrt so eine Freude beim Lernen erfahren und entwickelt. Da will ich einfach mehr davon.
Du hast was studiert? Also,
Erziehungswissenschaften.
ich meine, du bist ja richtig, du kommst ja eigentlich aus der Materie und dieses Gefühl der Freude und der Leidenschaft hatte sich in der Form nicht in einer Uni für dich realisiert.
Genau, ich hatte aber, wie gesagt, das empfinden manche ganz anders und es war vielleicht auch, also das ist auch die persönliche Perspektive, das war mir immer irgendwie so ein bisschen zu hierarchisch, ja. Und dieses Lernen online kommt mir mehr vernetzt und gleichberechtigt vor, wobei ich da auch gar nicht so sicher sind. Vielleicht entwickeln sich da nur andere Arten von Hierarchien, sag ich mal. Das kann schon sein. Da habe ich noch nicht zu Ende gedacht.
Und wie und wann hast du angefangen, online zu lernen? Also ich meine, du hattest ja irgendwie anscheinend einen Abschluss, und es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, dass du sozusagen dich ins Internet begeben hast, um dort, nicht nur zu kommunizieren, sondern tatsächlich, um das zum Lernen zu nutzen.
Ja. Gab es da mal irgendwie so eine Art Punkt oder Geschehnis, was das dann gestartet oder losgetreten hat, das meinst du, ne?
Wenn es das gäbe. Vielleicht gibt es das ja gar nicht, weiß ich nicht.
Doch, doch, ich glaube schon. Also ich denke, ich kann online, aus welchen Gründen auch immer, besser kommunizieren und habe dann irgendwann mal angefangen, unter Pseudonym zu schreiben und zu bloggen auf einer Plattform, die es schon gar nicht mehr gibt. Also das Blog gibt es auch nicht mehr. Und irgendwann habe ich mal eine Online-Veranstaltung unter diesem Pseudonym, ich hieß damals Marianne, weil ich auf Marianne Rosenberg stand. Rosenberger heißt sie, Rosenberg.
Rosenberg, glaube
Also,
ich.
du gehörst zu
Ja, ja,
mir.
ja.
Okay. Und habe ich also als Marianne an einer Online-Veranstaltung von Christian Spanagel, aka @Dunkelmunkel, teilgenommen.
Ja.
Und der, aus welchem Grund auch immer, wusste, dass ich das bin und hat mich dann in dieser Online-Veranstaltung angesprochen. Und ich habe darauf reagiert und das hat bei mir alle Dämme gebrochen. Danke, Christian, übrigens. Ich glaube, ich habe das auch noch nie in dieser Deutlichkeit erzählt. Das war irgendwie der Punkt, wo ich dann gedacht habe, naja, jetzt ist es klar, dass mein Pseudonym ich bin, jetzt ist eh alles zu spät, jetzt kann ich auch als ich auftreten.
Das heißt, das angesprochen bedeutet wirklich so eine Erweckung, weil du so jemand, der dein Pseudonym durchbrochen hat und
Ja,
dich
genau.
als Monika angesprochen hat, war für dich der Schluss dann aber richtig.
Ja, genau. Oder jetzt ist eh alles zu spät.
Und was ist danach gekommen? Also was hast du dann richtig gemacht? Also du hast ja was richtig gemacht.
Also im Grunde hat sich das dann immer mehr ausgeweitet. Meine Online-Kommunikationstätigkeit will ich mal nennen. Und ich habe aber trotzdem immer noch so eine Art Homebase und das ist mein Blog und Twitter. Also das ist so diese Kombination. Wenn ich alles andere könnte ich abgeben. Facebook bräuchte ich nicht wirklich, Xing bräuchte ich nicht wirklich. Aber ich glaube, der kommunikative Kern ist Twitter und Blogs. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
Ich habe keine Ahnung.
Was ist deine Homebase?
Ich glaube, irgendwie mein Blog, weil ich da schon so lange drauf bin. Vielleicht nicht mit dem Layout und auch nicht so, aber dort landet letztendlich immer alles, was ich irgendwie mache. Also das ist für mich mittlerweile auch so eine Sammelstelle, wo ich dann auch Dinge draufschmeiße, die woanders mal irgendwann waren, weil ich das Bedürfnis habe, dass ich einen Ort brauche, wo alles mal versammelt ist. Da landen dann irgendwann auch Zweitabschriften von Blogtexten, die woanders erschienen sind. Aber ich brauche mal einen Ort, wo alles zusammen ist. Und auch wenn irgendwie die anderen Dinge dann weg sind, wo ich weiß, solange ich noch die Hand drauf habe, dann das gehört zu mir und da weiß ich auch, wo die Texte sind oder die Bilder sind oder so. Das ist schon so das Blog. Und Twitter finde ich gut, weil das so mein Neuigkeitenaggregator ist. Da sehe ich so, was so passiert. Seit ich Twitter habe, gehe ich selten auf Online-Versionen von Zeitungen. Also früher bin ich mal regelmäßig meine Zeitung so abgefahren. Das mache ich heute weniger, sondern ich lasse mir tatsächlich meine viele Texte, die ich lese, empfehlen. Und Facebook ist tatsächlich so der Plauderkasten für Freunde und Familie. Obwohl da auch andere Kontakte sind, aber das löse ich über diese Kreise, die es ja erstaunlicherweise dann plötzlich auch bei Google gab.
Also das heißt im Grunde, wenn ich es mal wieder auf MOOC umbiege, du bist die geborene MOOCerin, weil der Ralf Appelt, aka @Ralfe auf Twitter, das mal so ausgedrückt hat, dass ein MOOC eigentlich nichts anderes als eine riesen Blogparade ist.
Ja. Das habe ich mir heute übrigens auch gedacht, als ich in eurem Blog geschaut habe, weil ich mich auch gedacht habe, das ist ja tatsächlich wirklich so wie ein Riesenblogparade. Das ist genau das, was mir heute auch durch den Kopf gegangen ist. Also sehr klug beobachtet hier.
Danke, @Ralfa.
Und ja, nee, ich glaube, es ist für viele interessant und ich glaube, dass natürlich auch das Internet die perfekte Plattform für Leute, die selbst motiviert lernen. Also denen Schule und Universität fern waren, weil sie Dinge lernen mussten, die vielleicht sie gar nicht interessiert oder einer Form lernen mussten, die ihnen nicht entspricht, weil sie vielleicht anders lernen. Und es wird dort aber auch honoriert. Und das ist natürlich, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Ich glaube, das ist auch bei MOOCs wichtig, dass es Feedback gibt, sonst springen, glaube ich, Leute ab.
Also du meinst nicht nur Feedback insofern, dass man eben merkt, dass die eigenen Texte werden vermehrt angeklickt, sondern auch inhaltlich und nicht nur in der Form gut, sondern konstruktiv inhaltlich?
Ich glaube, es ist, also das ist jetzt auch meine These. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich wahrgenommen fühlt. Ich glaube, man bleibt bei Dingen, die man macht, mehr dabei, wenn man sich wahrgenommen fühlt. Und darum sind diese begleitenden Dinge ganz wichtig. Also nicht nur ein Blogpost, sondern wirklich die Kommunikation über Twitter oder tatsächlich über E-Mail und so eine Begleitung. Das ist, ich glaube, das hält Leute dabei. Aber das ist jetzt auch nur meine These in der Beobachtung. Ob Q12 hatte ich keine Zeit vor, aber ich habe es mir immer von außen angeschaut. Und auch wenn ich jetzt mit meinen Studierenden an der FH in Fulda, das, was wichtig ist, dass ich immer mit denen so in Kontakt bin. Also dass sie wissen, ich bin da. Da ist jemand, der auf die guckt. Ich beschränke die nicht ein, aber ich gucke auf die, das hält die an der Stange.
Aber das würde ja bedeuten, wäre es dir jetzt zum Beispiel...
Das geht natürlich auch nicht bei MOOC, der 40.000 Leute hat in der Form. Aber ich glaube, dass sowas Begleitendes ist so eine Form des... Ich glaube, beim Ob Q12 von Studium Digitale, also den MOOC, der letztes Jahr da war, den ich mal angeschaut hatte, gab es ja schon diese Badges. Das ist ja schon so eine Form, so eine Art Belohnungssystem, wo man sozusagen sich verschiedene Levels aussuchen konnte, wie man den Kurs besucht, also als Einsteiger, als Mittel, Advanced, Mitmacher. Und dann hat man was gehabt. Aber ich glaube, so ein Badge reicht nicht. Ich glaube, man sowas wirklich, wenn man schreibt, dass man halt auch wirklich mit seinem Blogpost wahrgenommen wird. Also nicht nur verlinkt wird, sondern dass auch was zurückkommt.
Und dann wäre ja der Idealfall, dass sich wie so kleine Untergruppen selbstständig formieren, sage ich mal.
Ich glaube, das wär gut, aber wir werden sehen. Also ich meine, das ist jetzt so meine Einschätzung und ich bin absolut keine MOOC-Expertin. Ich kenne das wirklich nur so vom Anschauen.
Nur die geborene MOOCerin, aber sonst.
Ja, aber ich meine, theoretisch, wenn das so ist, ist quasi jeder, der im Internet ist, der geborene MOOCer. Also weil wenn jemand sich selbstständig auf den Netzwerken unterhält und den Wunsch hat, mit anderen zu kommunizieren, dann sind ja schon die Kompetenzen da, die man braucht.
Hallo Zuhörer, bist du der geborene MOOCer?
Ja, kann man ja vielleicht ausprobieren und es auch vielleicht nachlesen in dem schönen Wiki, was ihr dann hoffentlich auch oder wir alle, die jetzt zuhören, alle erstellen werden.
Du?
Und wir alle auch. Ich sag einfach mal danke für das Gespräch, für den netten Abend.
Es war mir eine große Freude.
Und MOOC on.
Hört wieder rein bei der Tine Nowak. Tschüss.
Tschüss.